Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
Danke, liebe Dagmar. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur Folge 43 unseres Podcasts Mehr als Schall und Rauch. Ich freue mich, heute einen versierten Fachmann der Werbebranche bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Lieber Michael Straberger, herzlich willkommen.
Danke sehr für die Einladung, ich bin sehr gerne da.
Michael, du hast seit den 90er Jahren deinen Weg durch viele, darunter auch sehr namhafte Werbeagenturen gemacht und bist inzwischen in deiner sechsten Amtsperiode seit 2007 Präsident des österreichischen Werberates. Wir dürfen also davon ausgehen, dass du in deiner Branche wohl bekannt bist. Sei bitte so lieb und stell dich unseren Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht doch nicht so kennen, ganz kurz vor.
Also es gibt sicher Leute, die mich nicht kennen. Unsere Branche ist ja mittlerweile, unsere Kommunikationsbranche ist auch sehr jung. Deswegen mache ich das sehr gern. Ich bin seit Ende der 80er Jahre im Werbemarketing unterwegs. Habe ursprünglich bei einer Marke begonnen, die, glaube ich, gerade dieser Tage zu Grabe getragen wird, nämlich bei Kickerliner. Und war dort Werbeleiter, das war mein erster Job. Und von da an ging es eigentlich auf der anderen Seite der Werbeagenturen weiter. Bin über Stationen von Ogilvy, Paula Koblinger, dann in die Selbstständigkeit gerutscht. Das war Ende 97. Und seither bin ich Unternehmer, auch natürlich in der Branche der Werbeagenturen, im Umfeld der Werbeagenturen. Habe selbst eine Agentur gegründet, die damalige Direct & More, die mit der Publicis fusioniert wurde. Da war ich dann 6 Jahre lang Geschäftsführer der Publicis Group. Ja, und die Jahre so ab 7, 8 bis 20 hatte ich wieder Agenturen und auch viele andere Unternehmungen. So gesehen war es immer ziemlich aufregend und abwechslungsreich. Heute habe ich es Gott sei Dank ein bisschen ruhiger. Ich bin im Werberat aktiv, das ist, glaube ich, bekannt. Und vielleicht auch ein Grund, warum ich heute da sein darf. Sonst bin ich gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Das beschäftigt mich auch immer wieder und berate Unternehmungen zu ganz speziellen Themen. Aber ich habe keine Agentur mehr und darüber bin ich ganz ehrlich gesagt auch nach 35 Jahren auch ganz froh.
Also du bist immer gern gesehener Gast, aber wir wollen natürlich heute vor allem darauf eingehen, auf deine Tätigkeit und die Aufgaben des österreichischen Werberats oder wie korrekterweise der Verein heißt Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft. Vielleicht ganz am Anfang, wie setzt sich denn diese Gesellschaft zusammen und welche Aufgaben und Ziele verfolgt sie?
Der Verein, es ist eben ein gemeinnütziger Verein, den gibt es jetzt seit mittlerweile 50 Jahren. Wir haben gerade unser Jubiläum gefeiert. Das ist eigentlich eine sehr alte Idee, die da verfolgt wird. Es geht hier darum, dass wir die Werbebranche im weitesten Sinn versuchen, selbst zu regulieren, so wie das schon im Begriff definiert ist, und damit sozusagen für uns selbst Spielregeln zu geben, so dass alles, was regulierungsnotwendig wäre, Gesetze, zusätzliche überbordende Gesetze, verhindert werden können und auch um der Werbebranche das Leben einer freien Kommunikation ein bisschen leichter zu machen. Das ist die Grundidee. Dafür kämpfe ich jetzt mit meinen Kolleginnen in der Geschäftsstelle, speziell mit Andrea Steudl als Geschäftsführerin seit 17 Jahren. Und ich glaube, es läuft zumindest ein bisschen unterschiedlich von den Phasen. Es gibt immer wieder Anläufe, das auch durchaus zu torpedieren, das System, oder zumindest gewisse Bereiche auch wieder mal zu regulieren. Aber im Großen und Ganzen sind wir ziemlich zufrieden, wie das System aufgesetzt ist.
Ja, also wir von JDR Austria sind ja auch förderndes Mitglied. Ich bin selbst Werberat. Ja. Wir schätzen die Arbeit sehr. Das kommt natürlich auch da heraus, dass wir natürlich auch denken, dass die Werbebranche reguliert gehört, aber halt in einem freiwilligen und in einem, sagen wir mal, mit Hausverstand Maß und deshalb die Werbewirtschaft im Rahmen in einem guten Bereich arbeiten kann. Ich würde aber gerne noch mal kurz auf das Konzept der Selbstregulierung eingehen. Du weißt ja, wir gehören der Tabakbranche mit zu einer der strengsten regulierten Branchen. Aber auch sonst hat in Österreich in Sachen Regulierung ziemlich die Nase vorn, wenn man schaut, was es alles an Goldplatings gibt in Österreich. In der Werbebranche gibt es aber vermutlich auch recht strenge Regularien. Wieso braucht es die Selbstregulierung on top?
Ja, also in Österreich hat sie ein sogenanntes koreguliertes System für die Kommunikationsbranche entwickelt. Es gibt ja neben dem Werberat als Selbstregulierung auch noch andere Selbstregulierungsinstrumente, so nennen wir den Presserat zum Beispiel. Also im weitesten Sinn braucht diese Branche sozusagen hier ein Instrument, um genau weitere zusätzliche gesetzliche Normen oder Vorgaben zu verhindern. Man muss ja nur kurz überlegen, was das für Unternehmen heißen würde, wenn sich ein Konsument beschwert, zum Beispiel zum Thema Sexismus, also Geschlechterdiskriminierung, geht zu Gericht, reicht eine Klage ein, dann geht dieser ganze Apparat los, das abgesehen von den Kosten, und geht es über Monate, wenn nicht Jahre, so ein Verfahren. Wir haben die Idee, dass vieles über den Ethikkodex definiert ist, die Branchenbereiche sich dafür nicht nur interessieren, sondern sich dem auch aktiv unterwerfen. Das funktioniert über unsere 17 Trägervereinsmitglieder, die ihre Mitglieder verpflichten, sozusagen dieses System der Selbstregulierung zu akzeptieren und damit sozusagen einen Großteil der Beschwerden, wo Konsumentinnen und Konsumenten sich unwohl fühlen, wo sie sich auch persönlich betroffen fühlen, wo sie sagen, das ist ethisch, moralisch nicht okay, dass wir davon vieles abfangen.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, es fängt ab und es ist auch wie jemand, wenn sich jemand wirklich schlecht behandelt fühlt oder irgendwas schlecht findet, ist ein sehr schneller Weg, ein sehr effektiver Weg, den man da hat.
Wir brauchen, also wenn, mit wenigen Ausnahmen, 6 Arbeitstage, um eine Beschwerde, die eingeht, zu kommentieren und zu chargen über die 250 Werberätinnen und Räte. Also das ist im Vergleich zu einem gesetzlichen Prozess ja unvergleichlich geringerer Aufwand.
Stimmt, sehe ich also. Jetzt nur mal einen Schritt zurück oder beiseite. In Österreich herrscht ja seit vielen Jahren, wenn es um unsere Branche geht, ein absolutes Tabakwerbe- und Sponsoringverbot mit ganz wenigen Ausnahmen, beispielsweise direkt in den Trafiken. In vielen nordischen Ländern, dem ja aber auch, dass Werbung für Alkohol schon beschränkt ist beziehungsweise verboten, aber auch Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt geraten zunehmend ins Visier strenger Regularien. Wir hatten das erst kürzlich wieder. Welche Trends nach deiner Erfahrung zeichnen sich ja ab und welche Auswirkungen für Österreich sind dafür zu erwarten?
Also wie gesagt, in Österreich ist es so, dass vieles schon über Gesetze reguliert ist. Du hast den Tabakbereich natürlich aus dem Eigeninteresse genannt. Auch im Alkoholbereich gibt es Regulierungen, auch Selbstregulierungen. Es gibt zum Beispiel einen eigenen Anhang zum Ethikkodex für Bierwerbung, wo sich die Bierbranche gesamt zu einem eigenen Kodex auch verpflichtet hat. Das passiert immer öfters, gibt es zum Beispiel auch im Bereich der Nikotinbeutel. Aber trotzdem gibt es dann wieder Vorstöße, die entweder von der politischen Seite passieren, aber auch Powergroups, NGOs, die mit spezieller Fokussierung Verschärfungen in der Kommunikation verlangen. Die Situation in Österreich ist so, dass wir im Großen und Ganzen uns schon an den Entwicklungen der EU orientieren, weil du das Thema der Lebensmittelverschärfungen, also Salz, Zucker und Fett angesprochen hast. Da ist zum Beispiel jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren zu erwarten, dass hier auch Verschärfungen kommen, sei es was die Kennzeichnung angeht, aber auch welche Produkte beworben werden dürfen in vollem Umfang oder welche auch nicht mehr. Da ziehen wir natürlich als Werberat sofort mit. Wenn es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, ist das Thema für uns sozusagen unter Anführungszeichen gegessen. Im Vielleicht das Thema auch das Thema Greenwashing, das aktuell ein sehr fokussiertes ist. Da ist es so, dass die Verordnung auch in Vorbereitung ist für die Nationalstaaten. Die wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren zur Umsetzung vorbereitet. Wir haben aber über den Ethikkodex das Thema bereits aufbereitet und helfen, das ist überhaupt ein Thema, Unternehmungen sozusagen sich entweder darauf vorzubereiten oder jetzt schon diese Ideen einer mitregulierten Kommunikation sozusagen umsetzen zu können.
Spannend, spannend. Wobei ich immer denke, und deshalb mag ich auch die Selbstregulierung, der Grundkonsens sollte eigentlich schon der aufgeklärte und erwachsene Konsument sein, der weiß, was er tut. Aber gehen wir auf einen ganz kleinen anderen Punkt. Wir kriegen ja mit, dass, wenn man es vor allem online etc. sieht, dass inzwischen viele Menschen bereit sind, dafür zu zahlen, dass sie gar keine Werbung mehr sehen oder angezeigt bekommen. Welches an Herausforderungen bedeutet das für die Werbewirtschaft, beziehungsweise wie beeinflusst es auch die Kreativität? Dann im Zusammenwirken mit den strengen Regularien, liegen da nicht oftmals Welten dazwischen?
Also ich habe die Sorge nicht, dass die Konsumentinnen danach streben, Werbung auszublenden. Wir machen seit vielen Jahren im Zweijahresabstand eine Konsumentenstudie, wo wir wissen, dass Konsumentinnen zu mehr als 70% Dinge kaufen, die sie in der Werbung sehen. Das heißt, die Werbung als Wirtschaftsfaktor, aber auch als Informationsquelle sehr wohl akzeptiert ist. Es ist interessant, dass bei Menschen unter 29 sozusagen die Beeinflussung von Werbung sogar steigt, was durchaus eine Herausforderung oder eine Aufgabe ist, auch für die Werbebranche und auch für die Selbstregulierung dort ein Auge drauf zu haben. Aber die Sorge, dass sozusagen die Werbung an sich verschwindet, auch wenn sie wirtschaftlich unter Druck ist, wie wir wissen, die habe ich nicht. Du sagst zu Recht, die Frage der Kreativität ist ein Thema. Diese Entwicklung ist über Jahre durchaus bedenklich und zwar nicht insofern, dass es keine kreativen Menschen mehr gibt. Ganz im Gegenteil, das Problem ist, dass die Möglichkeiten, kreative Arbeiten zum Beispiel auch in Österreich, also lokal, national, wirtschaftlich zu generieren, sprich, dass Agenturen von Auftraggebern dafür auch wirklich bezahlt werden, dass die unter Druck ist. Und dadurch entstehen, auch weil zum Beispiel mehr internationale Sujets oder Werbemittel zum Einsatz kommen, entsteht natürlich hier schon ein Druck im Markt und den halte ich für eigentlich schwierig. Aber das hat an sich mit dem Thema, dass sozusagen Inhalte die Kreativität einschränken, die sehe ich nicht. Da funktioniert Gott sei Dank die Selbstregulierung so gut, dass diese Freiheit bestehen bleibt. Also ich kann nur sagen, jeder, der kreativ ist, bitte nutzt diese Freiräume weiter gut aus.
Ich denke trotzdem, ein bestimmter Druck wird schon da sein, vor allem kreativ zu sein, um auch besser zu sein wie andere, also als ja, Agentur oder als Werbung an sich. Und vielleicht schießen dann manche mal übers Ziel hinaus und landen dann als Beschwerdefall beim Werberat. Lass uns bitte kurz dort auf die konkrete Arbeit des Werberats schließen, sodass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, was da passiert. Wenn sich nun ein Konsument oder eine Konsumentin mit einer Beschwerde an euch wendet, wie läuft so ein Verfahren in der Regel ab? Kannst du es kurz beschreiben?
Ja, man kann also über die verschiedensten Kanäle seine Beschwerde eingeben. Wir prüfen in der Geschäftsstelle, ob wir sozusagen zuständig sind. Das hängt einfach sozusagen vom Vereinszweck ab. Wir chargen zum Beispiel keine politischen Anzeigen. Also das wäre, wir kommentieren sie zwar, aber wir chargen sie nicht. Das weißt du, das wäre der Rat. In den ersten zwei Tagen nach dem Beschwerdeeingang holen wir verschiedene Stellungnahmen von unseren Beiräten ein. Es gibt einen Antisexismusbeirat zum Beispiel, wenn es um diese Geschlechterdiskriminierung geht, sozusagen als Orientierungshilfe für die Werberäte. Und dann werden 245 Werberätinnen und Räte aktiv. Und die kennen den Ethikkodex sehr, sehr genau. Und jeder für sich in seiner sozusagen professionellen Expertise beurteilen diese Werbesujets und müssen sozusagen abstimmen darüber, wie sie die einschätzen. Da gibt es sozusagen drei Möglichkeiten, nämlich kein Einschreiten, Sensibilisierung und Stopp und sollen das auch noch argumentieren, warum und wieso und nach welchem Kodexpunkt sie diese Situation so sehen. Wir fassen das dann nachher zusammen und daraus entsteht ein Spruch des Werberats, der jetzt keine gesetzliche Verankerung im engeren Sinn hat, aber schon die Kraft der gesamten Branche, dass ein Unternehmen, das zum Beispiel eine Stoppaufforderung hat, sich wirklich ernstlich überlegen soll, ob sie dem nicht nachkommt. Es gibt auch Sanktionsmöglichkeiten, also wir sind nicht ganz zahnlos, wie das immer wieder behauptet wird. Aber der eigentliche Druck, warum diese Selbstregulierung funktioniert, nach 7 Tagen gibt es einen Spruch, das Unternehmen kann reagieren, ist, weil die Konsumentinnen und Konsumenten immer mehr sich anschauen, wie der Werberat gewisse Dinge beurteilt. Und daraus entsteht dann auch aus Konsumentensicht ein Image-Thema zum Beispiel für Unternehmen, wenn sie sich daran nicht halten. Wir wissen, dass knapp 50% der Konsumenten Produkte und Dienstleistungen nicht kaufen, wenn sie sich von diesem Produkt unangenehm berührt fühlen, wenn sie Kommunikation zu gewalttätig finden, also wenn die Kommunikation ihnen aus ethischen, moralischen Gründen nicht gefällt, dann greifen sie nicht zu dem Produkt. Und das ist letztlich der eigentliche Druck, der durch dieses Selbstregulierungssystem entsteht, dass nämlich Konsumenten einfach nicht mehr kaufen.
Also ich kann nur sagen, ich kenne das, dass also der Image, die Reputation und zum Teil wird es ja auch dann bei der ganz, sagen wir mal, heißen Sachen medial sehr aufgespielt, dass da das vom Werberat sehr wohl eine wichtige Rolle spielt und dass das wirklich, also zumindest was ich erkennen kann aus meiner Tätigkeit, würde man sagen, mehr als der größte Teil dem nachgeht, was der Werberat sagt. Ich kenne ja aus meiner Tätigkeit auch den Ethikkodex, den ich sehr gut, sehr umfangreich empfinde. Der ist wirklich sehr detailliert. Manche Leute denken, es wäre nur eine DIN A4-Seite und man könnte, nein, das ist wirklich ein sehr definierter Ethikkodex, muss man sagen. Aber, ist mal so rein aus Interessefall, welches sind die Kategorien, die am häufigsten betroffen sind im Ethikkodex bei den Beschwerden?
Also seit ewig und immer, muss ich sagen, seit ich dabei bin, ist natürlich die Geschlechterdiskriminierung, also Sexismus, wie man das so landläufig sagt, das Hauptthema und bringt die meisten Beschwerden. Das, was sich aber über die Jahre geändert hat, ist, dass professionell agierende Auftraggeber in diese Falle der Geschlechterdiskriminierung, was ja oft auch Rollenthemen zum Beispiel sind, Rollenbilder, die dargestellt werden, dass die immer weniger betroffen sind, sondern dass es eher kleinere Unternehmen sind, die selbstgestrickt Werbekommunikation betreiben, dann leider oft manchmal auch zu wenig Verständnis haben, wenn sie da vom Werberat dann angeschwärzt werden. Das sind ein paar Ausreißer pro Jahr, aber dass große professionelle, nationale wie internationale Unternehmen über sowas stolpern, ist mittlerweile fast die Ausnahme. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn es pro Jahr immer wieder ein paar Fälle gibt, weil du es erwähnt hast, dass die auch manchmal medial aufschlagen und dann natürlich für das Unternehmen durchaus ein Image-Thema oder Problem auch bringen können. Das schadet auch der Selbstregulierung als Einrichtung nicht. Solche Fälle sind mir durchaus recht, weil damit das nicht von uns lanciert, dass das in den Medien passiert, aber es sitzen auch ein paar Journalisten von sehr namhaften Unternehmungen oder auch Medien im Werberat, die berichten dann redaktionell drüber. Und es ist halt schwer, gegen so eine doch breite Präsenz in einem Medium, oft eben, weil es auch redaktionell ist, da dann dagegen zu steuern. Da muss man dann schon sehr geschickt agieren. Und das ist dann meistens eine Aufgabe einer PR-Agentur, da auch gemeinsam mit uns. Also wir lassen da niemanden dann allein im Regen stehen. Als Service versuchen wir da die Kuh vom Eis zu kriegen.
Das hört sich gut an. Einen kleinen Seitenschwenk wieder. Du bist ja jetzt schon, wir haben das vorher gehört, länger im Amt, aber auch davor schon hat sich ja die Medienlandschaft ziemlich gravierend verändert. Es gibt viele Verlagerungen von einer Mediengattung zu anderen, neue Werbenformen sind entstanden. Wie kann der Werberat mit diesen teils wirklich rasanten Entwicklungen Schritt halten und alles überblicken? Wie kriegt er das hin?
Es ist nicht leicht. Du legst den Finger natürlich auf die Wunde. Wir haben zum Beispiel seit Jahren versucht, einen neuen Medienkanal, nämlich den der Influencer oder der Content Creator, in den Griff zu kriegen. Da gibt's keine Interessensvertretung in Österreich. Niemand hat sich wirklich dafür interessiert, die sozusagen zu sammeln und zu organisieren. Ich habe das jetzt seit mehreren Jahren probiert und es ist jetzt letztlich seit eineinhalb Jahren gelungen, hier erstens zwei Interessensverbände dafür zu begeistern, diese Gruppe in ihre schon bestehenden Organisationen, nämlich die IAA und den DMVÖ, zu integrieren. Andererseits versuchen wir dann auch, diese Branche zum Beispiel durch ein Schulungsprogramm auch zu entwickeln und diesen Bereich auf das Niveau der Selbstregulierung in anderen Medienbereichen zu heben. Das ist ein bisschen noch die Achillesferse Das muss man einfach angehen und muss man Lösungen suchen. Wie wir auf die vielen Themen kommen, das ist relativ simpel gesagt. Was tut sich nämlich nicht nur national, sondern international, wissen wir durch unseren Dachverband, die EASA in Brüssel, die alle Werberäte in Europa und teilweise sogar darüber hinaus vereint. Und wir haben auch das große Glück, dass es 245 Werberätinnen und Räte gibt, die selbst in der Branche in allen Bereichen, Agentur, Medien, auftraggeberseitig und auch in noch anderen Bereichen, also sozialen Einrichtungen und ähnlichen arbeiten, die geben wahnsinnig viel Feedback und lassen zum Beispiel den Ethikkodex wirklich zu einem lebendigen Instrument werden.
Ja, ganz schön herausfordernd, da den Überblick zu behalten und immer up-to-date zu bleiben, das kann ich mehr wie nachvollziehen. Die sozialen Medien und alles drumherum von Influencern halten uns ja alle auf Trab. Apropos soziale Medien, auf deinem LinkedIn-Profil bin ich auf eine Information über dich gestoßen, die ich ausgesprochen interessant finde. Du bist seit 4 Jahren, glaube ich, Bootsbauer, und zwar von Kammergutblätten, wenn ich das so richtig gelesen habe. Was genau ist das? Wie kam es dazu und wie passt das zur Werbebranche?
Ich wollte schon als Jugendlicher eigentlich in den Schiffsbau einsteigen, bevor ich die Kommunikationsbranche gewählt hatte. Da, kurz bevor ich mit der Matura fertig war, wurde in Wien das Maschinenbaustudium spezieller Schiffsbau leider eingestellt, und somit hat sich die Idee damals verlaufen für mich. Und ich hatte immer diese Faszination von Holzschiffen. Und ich habe mir vor 4 Jahren mit einem Freund, den ich aus See kennengelernt habe, wo ich ja primär lebe mittlerweile, der selbst die Schiffsbau gelernt hat, bei alten Schiffsbauern vom Hallstätter See, eine kleine Firma aufgebaut, die Blätten baut. Ja, und wir bauen nicht nur die historischen alten Blätten nach diesen Plänen, die hunderte Jahre alt sind, sondern haben auch einen neuen Bootstypus entwickelt, und damit habe ich sozusagen meinen Lebenstraum mir später aber doch erfüllen können.
Also das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, aber ziemlich schön. Vielleicht haben wir ja hoffentlich mal im Sommer eine Gelegenheit, eine Runde mit einem deiner Boote zu drehen. Wann und wo kann man denn mit Kammergutblätten fahren?
Also ich selbst bin in Alterssee zu Hause, und diese Boote, man kann sie erstens kaufen und zweitens, wenn du oder andere Freunde nach aus See kommen, gibt es immer ein Boot, das zur Verfügung steht, und wir können am Alterssee, am Grutlsee oder am Hallstätter See fahren. Das kann man sich dann aussuchen.
Das ist sehr schön. Super, und es ist auch ein super Schluss. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge 43 unseres Podcasts Mehr als Schall und Rauch. Ich hoffe, dass Sie unseren Gast und unser heutiges Thema genauso interessant fanden wie ich, und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank, Michael, fürs Kommen.
Danke sehr für die Einladung nochmal. Danke.